Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Wir wollen heute Abend fortfahren mit dem Dienst über die Bundeslade. Wir haben gestern schon einiges gesehen und uns, denke ich, erfreut an der Person des Herrn, wovon ja die Bundeslade ein herrliches Abbild, Vorbild ist. Haben auch sie schon ein klein wenig begleitet auf ihrem Weg in 4. Mose 10. Und wir wollen heute aufschlagen, 4. Mose, Kapitel 14. Vers 42. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, dass ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet, denn die Amalekiter und die Kananiter sind dort vor euch. Und ihr werdet durchs Schwert fallen, weil ihr euch von der Nachfolge des Herrn abgewandt habt, wird der Herr nicht mit euch sein. Doch sie waren so vermessen, auf den Gipfel des Berges hinaufzuziehen, aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Zunächst erstmal soweit. Liebe Geschwister, wir haben gestern gesehen, dass die Lade ein Gerät war, das gekennzeichnet ist von ganz bestimmten Inhalten. Wir haben gesehen, dass das Zeugnis Gottes, die 10 Gebote dort lagen. Dazu war noch der Stab Aarons da drin, ein Krug mit Manna als Erinnerungsmerkmale, wie wir das dann hier noch später sehen, im 4. Buch Mose. Und diese Lade sollte nun vor dem Volk herziehen. Wir haben in 4. Mose 10 gesehen, dass diese Lade drei Tage Reise weit vor dem Volk herziehen sollte, um einen Ruheort zu erkunden. Das war eigentlich das große Ziel: Ruhe, Frieden. Gott hatte ihnen auch diese 2 Trompeten gegeben, er hatte ihnen die Wolkensäule gegeben, sodass das Volk alles hatte, was möglich war oder was nötig war, um sicher durch die Wüste geleitet zu werden. Was war das große Ziel eigentlich? Nun, das große Ziel war, dass sie in das Land der Verheißung kommen sollten. Gott hatte schon Mose in 2. Mose 3 gesagt, dass es ein Land sei, das von Milch und Honig fließt, und hinzugefügt, ein geräumiges Land. Ein wunderschönes Land, wo dieses Volk sein sollte. Wir finden dann später noch herrliche Dinge, die für dieses Land oder zu diesem Land gehören. Und jetzt sollte die Bundeslade vorherziehen. Der Blick sollte also sozusagen auf der Bundeslade ruhen. Diese Bundeslade würde vor ihnen herziehen. Jetzt haben sie aber doch einiges gehört, nämlich dass es doch ziemliche Probleme gibt in diesem Land. Nämlich, dass dort die Kanaaniter sind, dass sogar die Söhne Enaks dort sind, Riesen dort sind. Sie bekamen große Angst. Sie haben Kundschafter ausgeschickt. Das finden wir dann hier ein Kapitel vorher. Diese Kundschafter kamen zurück. Die meisten dieser Kundschafter haben dann gesagt, also das ist nicht möglich, dass wir dorthin ziehen. Also das ist sehr gefährlich. Vielleicht lesen wir mal kurz eine Stelle. Kapitel 13, Vers 31. Wir vermögen nicht, gegen das Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als wir, und sie verbreiteten unter den Kindern Israel ein böses Gerücht über das Land. Vers 32 in der Mitte: Es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Dann am Ende sind Leute von hohem Wuchs. 33: Die Kinder Enak sind dort, von den Riesen. Wir kamen in unseren Augen uns vor wie Heuschrecken. Nun, das ist erstmal ganz gut, dass wir Menschen uns vorkommen wie Heuschrecken, dass wir nichts sind. Das ist erstmal eine ganz gute Basis. Aber wenn Gott gesagt hat, wenn ihr in das Land zieht, ich werde von euch
wo euch herziehen. Ich werde über der Bundeslade sein. Das ist mein Thron, dort, wo die Cherubim sind. Und ihr könnt sicher sein, ich werde euch einen Ruheort erkunden. Wenn Gott also Verheißungen gibt und uns sein Wort gibt und wir können uns darauf stützen,
dann dürfen wir sicher sein, dass Gott für den Rest sorgt.
Die Frage ist nur, ob Gott ein Wort gesprochen hat.
Wer hat es gesprochen?
Nun, das Volk hat nicht sehr gut reagiert und sie merkten, es gibt jetzt Probleme. Das Volk hat gemurrt, Kapitel 14, Vers 27, das Murren der Kinder Israel, dass sie gegen mich murren, habe ich gehört. Oder Vers 29, alle eure Gemuster in eurer Zahl von 20 Jahren darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt.
Wo Josua und Kaleb, diese beiden, die auch Kundschafter waren, die hatten das Gegenteil gesagt, hatten gesagt, nein, wir schaffen das. Wir kommen in das Land. Und dann Vers 36 nochmal. Die ganze Gemeinde gegen ihn murren, indem er ein böses Gerücht über das Land verbreitet. Und dann heißt es, dass Gott eine Plage gibt, viele sterben vor dem Herrn. Und dann kriegt das Volk ganz große Probleme. Und dann sagen sie, wir wollen doch ziehen. Wir wollen doch ziehen. Vers 40. In der Mitte, hier sind wir wollen zu dem Ort hinaufziehen, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Und dann sagt Mose, warum übertretet ihr doch einen Befehl des Herrn? Es wird ja nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, dass ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Es war nicht der Zeitpunkt. So sind wir aber oft. Einerseits sagt Gott uns ganz bestimmte Dinge in seinem Wort, gibt uns unendlich wunderbare Segnungen, will uns bewahren auf unseren Wegen, auch als örtliche Versammlung, aber auch in unserem privaten Leben, in unserem Familienleben, in unserem Eheleben. Und wir hören nicht auf Gott. Und dann auf einmal kommen wir zu Ideen. Kennt ihr so etwas? Auf einmal kriegen wir eine Idee und denken, also jetzt müssen wir das doch tun. Also wir haben jetzt falsch gehandelt, jetzt machen wir es doch so. Aber die Frage ist, und das finden wir immer wieder, ob wir den Herrn befragt haben. Habt ihr das schon mal in eurem Leben erlebt, dass man dann so vor Entscheidungen steht und dann einfach denkt, jetzt machen wir das. Wir hatten einen Fehler gemacht, jetzt machen wir es. Aber war es der richtige Zeitpunkt? War es der Wille Gottes? Und sie ziehen. Und dann lesen wir, aber die Lade des Bundes des Herrn Mose wich nicht aus der Mitte des Lagers. Und der Mose hatte gewarnt und die Amalekiter und die Kanaaniter, sie kamen herab und schlugen und zersprengten sie bis Horma. Sie zersprengten dieses Volk. Wenn wir an die Entwicklung der Christenheit denken, hat sich diese Situation eigentlich immer wiederholt. Und wie viel Zerstreuung gibt es im Volk Gottes? Einfach, weil wir selbst Entscheidungen getroffen haben. Anstatt vor dem Herrn zu liegen und zu warten auf den Augenblick des Herrn. Wir lesen in 2. Timotheus 2 eine schöne Stelle. Da heißt es, der Herr ist treu. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Die Lade marschiert nicht überall hin, wo wir hinwollen. Sie wich nicht aus dem Lager. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir falsche Wege gehen, dann geht Gott die Wege nicht mit, sondern er bleibt seinen eigenen Verheißungen, seinem Wort treu. Und er bleibt auch seinen Kindern treu. Und zieht sozusagen seine Kinder, lässt er sie sozusagen in der langen Leine laufen, aber zieht sie doch wie der verlorene Sohn, als der Vater in Lukas 15 dort steht und wartet auf seinen verlorenen Sohn, wartet darauf, dass endlich dieser Sohn zurückkommt. Aber er hat sozusagen diese moralische, diese Liebesleine gezogen. Und dann kam der Sohn in einen Umstand, dass er merkte, es kann nicht mehr so weitergehen. Und er sagt, ich will umkehren, ich will zu meinem Vater gehen und will sagen, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Es waren die Seile der Liebe, die von dem Vater ausgingen, der da vielleicht täglich stand und wartete. Gott bleibt treu. Die Lade bleibt an dem Ort. Aber sieh, das Volk muss sozusagen die Regierungswege Gottes ernten. Das müssen wir leider, das muss ich leider auch in meinem Leben erfahren. Gott bleibt treu. Denn er hat uns ja, 1. Korinther 1, Vers 9, in die Gemeinschaft seines Sohnes berufen. Und 9 Kapitel später, in 1. Korinther 10, sagt er, ja, wir werden schon mal ergriffen von Versuchungen. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, euch über Vermögen zu versuchen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Das ist so, wie ich mit meinen Kindern das erlebt habe, auf der Urlaubsfahrt in der Schweiz, dann fuhren wir in einen großen Tunnel und alles war dunkel. Und die Kinder zwischendurch sagten, Papa, wann geht's denn wieder raus? Da sag ich, warte mal, mach die Augen ganz weit auf. Dann fuhren wir die erste Kurve, zweite Kurve. Und auf einmal sah man am Ende so ein Licht. Und sag ich, jetzt passt auf, was mit diesem Licht passiert da hinten? Leuchtet da jemand mit der Taschenlampe? Nein, sag ich, ist das Licht vom Himmel. Wir fuhren immer weiter und das Licht wurde immer größer. Und ihr Lieben, je mehr wir zu dem Herrn Jesus kommen, je mehr wir uns sozusagen in den Genuss des Landes bewegen, desto heller wird das Licht. Aber wir müssen den Genuss des Landes auch in unserem Herzen, in unserem Geist haben. Diese Sonne aller Herrlichkeit. Wir kommen dann weiter zu Josua Kapitel 3. Josua 3 und 4, wir können jetzt nicht alles lesen. Wir sehen auf einmal, dass die Lade einen anderen Namen bekommt. Die Lade wird im zweiten Buch Mose oft Lade des Zeugnisses genannt, auch Lade des Bundes. Hier wird sie Lade des Bundes, Lade des Herrn des Bundes, Lade des Herrn, der Herrscher der ganzen Erde oder des Bundes der ganzen Erde. Und diese Lade finden wir hier in Kapitel 3 und 4 als einen wichtigen Gegenstand, der sozusagen zusammen mit dem Volk in das Land kommt. Das Land soll jetzt sozusagen erobert werden. Was war das denn für ein Land? Was ist denn so angenehm in diesem Land? Nur das Erste hatte ich schon gesagt, in 2. Mose 3, Gott sagt, es ist ein geräumiges Land, ein Land, das von Milch und Honig fließt. In 5. Mose 8 wird noch hinzugefügt, ein Land von Gewässern, von Wasserquellen, von ölreichen Olivenbäumen, von Weizen und Gerste und man haut aus dem Felsen Erz. Aber es gibt noch eine schöne Stelle, die ich eigentlich die schönste finde im 5. Buch Mose. Schlagen wir mal auf, 5. Mose 11. Vers 10, denn das Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht, Vers 10, wie das Land Ägypten. Vers 11, das Land, wohin ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern, vom Regen des Himmels trinkt es Wasser, ein Land, auf das der Herr dein Gott Acht hat. Beständig sind die Augen des Herrn deines Gottes darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Und Vers 14, so werde ich den Regen eures Land geben, zu seiner Zeit den Frühregen und den Spätregen. Segen kommt vom Himmel. Und das Auge Gottes ruht auf diesem Land. Stellt euch mal vor, ist das nicht ein wunderbarer Gedanke, wenn man zum Beispiel wirklich überzeugt ist davon, dass das Auge Gottes auf der örtlichen Versammlung ruht. Das wäre doch mal ein schöner Gedanke. Einfach sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Das Auge Gottes ruht auf uns, auch auf mir. Ich lebe unter den Augen Gottes. Ein Prophet sagt einmal in 2. Korinther 16, zur Zeit der Regierungsherrschaft Asas, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchlaufen und sich mächtig erweisen an denen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Das Auge Gottes ruht auf diesem Land. Wovon ist denn dieses Land ein Bild? Naja, ich denke, und die meisten von uns wissen das. Es ist ein Bild von den Segnungen, die Gott uns in Christus Jesus geben will. Und die Lade, die jetzt vor dem Volk hergehen soll, mit 2000 Ellen Abstand, wird dann in Josua 3 gesagt, also ungefähr einen Kilometer Abstand. Diese Lade, getragen von den Priestern, soll durch den Jordan hindurchgehen und auf der anderen Seite im Nachtlager erstmal abgesetzt werden. Und das Volk soll hinterhergehen. Und gerade jetzt war Hochwasser im Jordan. Was mussten die Leute dort, Israeliten, was mussten die eigentlich in diesen Augenblicken denken? Und sie mussten erstens genau hören, was die Vorsteher in Josua 3 am Anfang gesagt haben. Sie mussten hören auf das, was Josua, der anstelle von Mose jetzt der Führer des Volkes war, was dieser sagt. Und noch mehr, was er ist. Denn zweimal lesen wir hier in Josua 3 und 4, dass Gott Josua groß macht in den Augen des Volkes. Gott macht das. Das Land ist ein Bild von den Segnungen. Josua ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Die Lade ist auch ein Bild von dem Herrn Jesus, auf das das Volk konzentriert sein soll. Und sie sollen jetzt im Glauben annehmen, dass Gott sie durch den Jordan hindurchführt, dass das Wasser dort stehen bleibt wie ein Damm und dass Gott die Macht hat, diesen Damm aufrechtzuerhalten, wie so eine Talsperrenmauer. Dass die Wasser nicht plötzlich über sie herströmen und dass sie, wenn sie sozusagen zurückblicken, die Wüste hinter sich lassen. Und im Glauben dahin gehen, wo die Riesen sind und wo gleichzeitig die ganzen Segnungen sind. Wo die Mächte der Bosheit sind, die Weltbeherrscher dieser Finsternis und gleichzeitig, wo die Lade ist, die einen Ruheort erkunden soll, damit sie sozusagen in Verbindung mit der Lade in Ruhe sitzen dürfen. Aber Josua ist der große Mann dort im Land. Lesen wir mal die Stellen in Josua 3, Vers 7. Und der Herr sprach zu Josua: An diesem Tag will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich, so wie ich mit Mose gewesen bin, mit dir sein werde. Und in Vers 14, an diesem Tag machte der Herr Josua groß in den Augen von ganz Israel und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Nun, Josua ist ein Bild von Christus, auferweckt aus den Toten. Und das finden wir jetzt sehr schön im Brief an die Epheser. Und den schlagen wir jetzt mal auf. Epheser Kapitel 1 zunächst. Epheser Kapitel 1, Vers 20. Wo zuerst von der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke steht, Vers 19. Gott wirkt in der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat, Vers 20, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Es heißt nicht, er setzte ihn zur Rechten der Majestät. Das heißt auch nicht, dass er ihn zu seiner Rechten als Vater setzt. Er sagt hier, er setzt ihn zu seiner Rechten in den himmlischen, wörtlich eigentlich nur in den himmlischen. Diese Lade ruht. Ich werde euch einen Ruheort erkunden.
Und Josua wird groß. Einst ist er durch den Jordan gegangen, als ob er gestorben ist. Christus ist durch den Tod gegangen, er ist wirklich gestorben. Josua ist aus dem Jordan hervorgekommen, genauso wie die Bundeslade mit den Priestern. Christus ist auferweckt aus den Toten. Gott hat ihn gesetzt zu seiner Rechten. Die Israeliten gingen mit durch den Jordan, mit Josua zusammen. Kapitel 2, Vers 5. Wir sind in der Mitte, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen, in Christus Jesus. Da ist der große Josua. Dort im Land Kanaan, der große Josua sitzt sozusagen, dargestellt auch in der Bundeslade, die einen Ruheort erkundet. Wir dürfen mit ihm, mit lebendig gemacht worden sein, mit auferweckt, mitsitzen in Christus. Gott sieht uns sozusagen in dieser Größe des Josua, des wahren Jesus. Und wir dürfen jetzt in den Genuss all der Segnungen kommen, so wie Josua und das Volk in die all die Segnungen des Landes gekommen sind. So dürfen wir die himmlischen Segnungen genießen, die wir im Epheserbrief finden. Das wäre jetzt natürlich ein extra Thema, aber ist ja nicht das Thema. Die persönlichen Segnungen, Kapitel 1, Vers 3 bis 14. Die kollektiven, gemeinschaftlichen Segnungen, Epheser Kapitel 2. Wenn davon gesprochen wird, dass wir ein Leib sind, dass wir die Behausung Gottes im Geiste sind, dass wir wohl zusammengefügt sind als ganzer Bau. Persönliche Segnung, kollektive Segnung. Die einzelnen Israeliten durften den Genuss des Landes haben, aber sie als Volk durften den Genuss des Landes haben. Versammeln tun sie sich um die Bundeslade. Versammeln tun wir uns um Christus und um ihn hoffentlich allein. Und dann wird die Bundeslade dort aufgestellt. Der erste Ort, der genannt wird, ist Gilgal, Abwälzung. Und was geschieht dort in Gilgal? Wir können jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, Kapitel 5. Da heißt es, Vers 9, ich habe die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Man gab diesem Ort den Namen Gilgal. Und ich habe in meinem eigenen Leben oft erlebt, dass die Schande Ägyptens an mir klebte und manchmal die Stürme der Wüste mir Probleme machten. Und dass der Grund war, warum ich von den himmlischen Segnungen nichts durch meinen Geist in der Kraft des Heiligen Geistes erfassen konnte. Die Schande Ägyptens abgewälzt. Was ist das eigentlich, die Schande Ägyptens? Können wir das eigentlich belegen, was die Schande Ägyptens ist? Im Neuen Testament wird Ägypten mindestens mit drei Aspekten zusammengefügt. Das erste ist, was wir in Apostel 7 lesen, Mose wurde unterwiesen aller Weisheit der Ägypter. Es ist die Weisheit der Welt. Die Weisheit der Welt kann uns den Genuss himmlischer Dinge wegnehmen. Das zweite ist in Hebräer 11, dass von den Schätzen Ägyptens gesprochen wird. Aber Mose wollte nichts von diesen Schätzen Ägyptens, sondern wollte die Schmach des Christus tragen. Das ist die Geldliebe, der materielle Wohlstand, der so einen Einfluss hat oft auf uns als Kinder Gottes. Und wir wollen es manchmal nicht ehrlich wahrhaben, wollen Dinge nicht preisgeben, wollen Dinge nicht aufgeben. Fassen Sie, wie es bei einem Bruder gewesen ist, der auf dem Sterbelager lag und die Familie war um ihn versammelt. Und er hatte so einen Krampf in der Hand. Und die Frau fragte, was ist denn mit der Hand? Er sagte, das ist so ein Krampf drin, wir müssen da eine Spritze geben. Und dann sagte jemand, es war, dass er seine Firma festhielt. Seinen materiellen Wohlstand festhielt. Und als er den letzten Zug gemacht hatte, war keine Spritze mehr nötig. Dann löste sich die Hand plötzlich von selbst. Ist es nicht schrecklich, dass Gott unseren Tod gebrauchen muss, damit wir gelöst werden von den Schätzen Ägyptens. Und er wollte uns jetzt schon, dadurch, dass er sein Auge auf uns richtet und uns raten will, wollte uns jetzt schon alles geben. Und er gibt uns ja reichlich Schätze auf dieser Erde, nicht? Auch irdische Segnung. Aber dass dieses materielle Gut uns so bindet, dass wir keine Zeit mehr haben, die Segnungen, die hier verborgen sind, zu suchen und zu finden. Der Kolosserbrief sagt, sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Kolosser 1 sagt uns in Vers 13, dass wir jetzt schon versetzt sind, nicht zukünftig, jetzt, versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und jetzt schon dürfen wir im Geiste diesen Genuss haben. Im Kolosserbrief sind wir auf der Erde und schauen nach oben. Im Epheserbrief sind wir dort im Geiste mit Christus zusammen und genießen, was Gott uns in dem Herrn Jesus an Segnungen schenkt. Und es ist so reich. Es ist so unendlich reich. Habt ihr das nicht auch schon erlebt? Dass ihr manchmal die Schrift erforscht und auf einmal gehen euch Gedanken auf und dann geht ihr auf die Knie und dann sprecht ihr mit eurem Vater im Himmel darüber und sagt, Vater, danke schön, dass du mir jetzt die Augen erleuchtet hast, wie Paulus das erbittet in Epheser 3 für die Epheser, dass sie erleuchtete Augen des Herzens haben, damit der Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne. Und dann zeigt uns der Vater den Herrn Jesus. Und wenn das alle zusammen tun, während der Woche, soweit es die Zeit ist, uns ermöglicht, ich habe jetzt etwas mehr Zeit, ja, möchte auch nicht sagen, dass jeder ja, ständig das tun kann, aber steh doch einfach mal ein bisschen eher auf morgens. Steh doch einfach mal ein bisschen eher auf. Nimm dir Zeit zum Gebet, nimm dir Zeit, das Wort zu lesen. Und ich mache das dann immer so, wenn ich gelesen habe, mache morgens etwas Bibelstudium vor der Arbeit. Und dann knie ich mich hin und dann spreche ich mit meinem Vater über das, was ich erfasst habe. Und frage ihn dann manchmal, wie so ein Kind, so sagen, Papa, habe ich es auch richtig verstanden? Sollten wir öfter mal fragen, habe ich dich richtig verstanden? Habe ich dich richtig verstanden? Oder habe ich so meine eigenen Vorstellungen? Und das Dritte, was wir von Ägypten lesen im Neuen Testament, ist in 2. Timotheus 3. Da wird nicht das Wort Ägypten gebraucht. Aber davon wird von den Zauberern gesprochen, die im Alten Testament in 2. Mose 5 bis oder 6 bis 12 nicht erwähnt werden. Jannes und Jambres, das ist dieser Okkultismus, der auch in der Welt herrscht. Die Vermischung von Mystik, Magie, Esoterik, Dämoni und Glaube. Das wäre so ein extra Thema. Das muss abgewälzt werden von uns, damit der Geist frei wird für den Genuss wirklicher Segnungen des Himmels, die Gott uns in Christus gibt. Kommen wir zur nächsten Stelle, Kapitel 6. Da ist eine Stadt, Jericho. Das war so ein richtiges Bollwerk, dieses erste Bollwerk im Lande Kanaan. Und man kann sich vorstellen, dass die Israeliten doch Angst hatten. Was kommt uns aus diesem Bollwerk entgegen? Und dann gibt Gott eine Anweisung, dass diese Stadt 7-mal umziehen soll und am letzten Tag 7-mal umziehen soll. Die Gerüsteten gehen vorne weg. Dann kommen die Priester mit den Posaunen, die Lade und dann kommt die Nachhut. Wird alles genau geordnet. Und dann würde man doch eigentlich erwarten, jetzt muss mal richtig das Schwert gezogen werden und jetzt wird gegen Jericho gekämpft. Das hat doch auch einmal hier in Hiskia gedacht, als die Assyrer Jerusalem belagerten. Ich erinnere mich noch an eine Konferenz in Bingum, wo ich darüber Ausführungen gemacht habe, wie man jetzt so anfängt zu kämpfen. Und wie was geistlicher Kampf ist und so. Und stand ein Bruder auf, ich glaube Hans Ahrensen war es damals, ich weiß gar nicht, ob der Wolfgang dabei war, aber der stand jedenfalls auf und dann sagte er, lieber Andreas,
du bist auf einer ganz falschen Fährte. Lies bitte mal Jesaja Kapitel 22. Ihr schaut zum Waffenhaus hin. Nein, ich übernehme das. Das ist so tief drin, dass es mir jetzt gerade einfällt, schon ganz viele Jahre zurück. Wir denken manchmal, wir müssten kämpfen. Was wir müssen, ist eigentlich vertrauen, Gott glauben. Gott hatte klare Anweisungen gegeben. Und wir können sicher sein, wenn Gott klare Anweisungen gibt zu einem geistlichen Kampf und wenn er nicht sagt, jetzt die Gerüsteten, nehmt das Schwert und jetzt klettert mal die Wände da hoch, ja? Die Mauern hoch in Jericho. Nein, es reichte der Posaunenschall. Und so ist es in unserem Leben auch. Wenn wir den Genuss himmlischer Segnungen haben wollen, dann sollen wir einfach gehorsam sein. Deswegen sagt Petrus einmal, dass wir uns nicht nach den Gelüsten in unserer Unwissenheit bilden sollen, als wir noch von den Nationen waren, sondern als Kinder des Gehorsams sollten wir heilig sein. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist natürlich heute ganz unmodern, Gehorsam. Ja. Darf man fast nicht mehr sagen. Am allerschlimmsten ist es in der Pädagogik, dass man solch ein Wort nicht mehr sagen darf. Nicht? Aber das müssen wir gerade sagen. Wir müssen es gerade sagen. Dem Wort Gottes Gehorsam. Und damit haben sie erlebt, wie Jerichos Mauern gefallen sind. Die Stadt wurde besiegt durch Glauben. Der große Josua, Christus, verherrlicht zu Rechten Gottes, sitzend in den himmlischen Örtern, wir mitsitzend mit ihm, sind in Ruhe gebracht. Und deswegen heißt sozusagen der Epheserbrief zusammengefasst in drei Worten, ich zitiere Watchman Nee, sitzen, das ist der Ruheort, Epheser Kapitel 2. Wandeln, das ist Epheser 4, wandelt gemäß der Berufung, mit welchem ihr berufen worden seid. Stehen, Epheser Kapitel 6. Nicht stehen, wandeln, sitzen, sitzen, wandeln, ruhen. Wahre geistliche Kraft geht aus durch das Ruhen in Christus. Kolosser 3, 15, der Friede des Christus regiere, Anmerkung sagt, entscheide in euren Herzen. Zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Jericho, was ist dein Jericho und was ist mein Jericho? Was ist dein Bollwerk in deinen Gedanken, was ist mein Bollwerk? Als das Buch rauskam von Richard Dawkins, Gottes Wahn, ging ich mit meinem Sohn durch die Stadt. Wir gingen in die Bibliothek, also in die Buchhandlung. Und ich sah dieses Buch, habe darin geblättert. Da sagt mein Sohn, Papa, das würdest du doch gerne lesen, was? Oh, sag ich, fast 600 Seiten, ist ja ganz schön dick. Nee, sag ich, dafür gebe ich kein Geld aus. Hat es mein Sohn mir tatsächlich geschenkt. Er hat also gedacht, naja, der will es doch mal lesen. War ja nicht ganz ungefährlich, ne? Aber der hat es mir tatsächlich zu Weihnachten geschenkt. Er sagte, ich habe so gesehen, dass du dich richtig damit auseinandersetzen willst. Gut, ich habe das dann gelesen, in Weihnachtsferien einmal ganz durch. Furchtbares Buch. Und dann lag das mal auf meinem Tisch und ich hatte dann überhaupt keine Zeit, mal mit meiner Familie richtig zusammenzusitzen. Ja. Dann kommt meine Frau, sie nimmt das Buch, ich habe das glaube ich heute Nachmittag erzählt, sie nimmt das Buch und schmeißt es einmal durch die ganze Stube. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, Gina, das ist das Buch wert tatsächlich. Sag ich, warum beschäftigst du mich mit so einem Dreck? Und ich bin trotzdem froh, dass ich es gelesen habe. Es ist natürlich gefährlich, ich empfehle es keinem Einzigen, natürlich nicht. Aber das sind so, jeder hat sein Jericho. Ja? Der eine beschäftigt sich mit dieser Sache, der andere mit jener Sache. Und das nimmt Zeit weg. Und dann müssen wir uns ehrlich fragen, deswegen erzähle ich das hier auch ehrlich, weil ihr auch meine Schwächen sehen sollt. Dann müssen wir uns ehrlich fragen, sind es Dinge, die mich beherrschen, oder sind es Dinge, die vielleicht der Herr gebrauchen kann? Wenn du eine Firma hast zum Beispiel, kann der Herr dich gebrauchen. Natürlich. Den Reichen im gegenwärtigen Zeitlauf gebiete ich und so weiter, ja? Freigebig zu sein. Wenn du einen guten Verstand hast, kann der Herr dich gebrauchen.
um vielleicht Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, sie zu überzeugen.
Paulus
unterredete sich in der Synagoge. Wir lesen sogar von ihm, dass er bewies, dass dieser der Christus ist. Er ging zu den Athenern und hat sogar einen Aratus zitiert. Aber er war nie einer, der sich davon beherrschen ließ.
Was ist dein Jericho? Und lass uns das ganz, ganz ernst vor Gott einmal persönlich sagen. Und ganz oft sind es einfach unsere Gedanken. Deswegen sagt uns 2. Korinther 10, diesen wichtigen Vers, dass unsere Waffen nicht fleischlich sind, sondern geistlich. Dass wir unseren Verstand unter den Gehorsam des Christus bringen sollen. Unter den Gehorsam des Christus. Um das zu tun, was er möchte. Dann passen wir uns nicht der Welt an, sondern wünschen wir uns mehr umformen zu lassen in das Bild des Herrn Jesus. Es war ein wunderbarer Sieg. Und dann in Kapitel 7 hatte jemand nicht richtig zugehört. Ein Mann, der verborgen gesündigt hat. Gott hatte auch gesagt, sie sollten nichts nehmen von diesem Verbannten, was dort in Jericho gewesen ist. Vers 18. Ihr aber hütet euch nur vor dem Verbannten, damit ihr nicht verbannt werdet. Vers 19. Es soll dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Jeder stieg in die Stadt, Vers 20, gerade vor sich hin. Aber da war einer, der stieg offensichtlich nicht gerade vor sich hin. Der ging krumme Wege. Und er nahm von dem Verbannten. Und er hatte gedacht, Gott sieht das nicht. Wie töricht sind wir? Gott sieht das. Er sieht genau in unsere Versammlungen hinein, sieht in das Herz jedes Einzelnen hinein. Und wir fragen uns manchmal, warum keine Kraft da ist, warum keine Freude in den Gebetsstunden ist, warum keine Freude beim Lesen des Wortes Gottes ist, warum keine echte geistliche Gemeinschaft ist, warum man sich über alle möglichen Dinge unterhält, aber nicht über das Wort Gottes. Wie kommt das? Und dann sagt Gott zu Josua, Israel hat gesündigt. Und in Kapitel 6 heißt es dann in Vers 6, und Josua zerriss seine Kleider und fiel vor der Lade des Herrn auf sein Angesicht zur Erde bis zum Abend. Er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Ach Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan ziehen lassen, um uns in die Hand der Amoriter zu geben? Das ist die große Frage, nicht? Sie sollten jetzt gegen eine weitere Stadt kämpfen, verloren, Ai, und aber Sünde im Leben des Volkes. Doch wir müssen uns fragen, inwiefern Sünde in unserem Leben ist. Gehen wir mal durch in uns selbst, wo sind unsere Jerichos? Wo sind diese wunderbaren Mäntel, wie Achan das ja gemacht hat, nicht? Er hat hier etwas mitgenommen. Seine Augen hatten offensichtlich etwas gesehen, was so attraktiv war. Man hat es geheim genommen. Und er brachte das ganze Volk in so große Probleme. Ein einziger. Und Gott sagt, Israel hat gesündigt. Und Josua, die Ältesten, fallen nieder, zerreißen ihre Kleider. Und Gott offenbart diese Sünde öffentlich in der Versammlung der Israeliten. Da musste dieser Achan getötet werden. Erinnert uns das nicht auch an die Geschichte von Ananias und Sapphira? Ich habe mich oft gefragt, wenn diese Sünde heute so mit dem Tode bestraft werden müsste, wie viele würden von uns noch hier stehen oder sitzen? Heuchelei. Ganz oft so am Anfang einer neuen Periode hat Gott so ernst geredet. Denken wir an 1. Samuel Kapitel 3, 4, kommen noch dahin. dem Priestertum. Es ist schon ernst mit der Sünde. Denken wir immer daran, dass der Herr Jesus für meine Sünden, für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und wenn uns Dinge einfallen und wir wissen, wir hängen daran, dann lasst uns das vor Gott und gegebenenfalls vor Menschen bekennen und ausrotten mit Stumpf und Stiel von der Wurzel her. Sonst macht es letztlich uns unglücklich und auch das ganze Volk unglücklich. Kapitel 8. Sie hatten keinen Sieg über Ai, sie wurden geschlagen, aber Gott hat doch Gnade geschenkt, nachdem die Buße geschehen ist und das Böse aus der Mitte des Volkes ausgerottet worden ist, hat Gott doch bei der nächsten Schlacht über Ai Sieg gegeben. Und dann finden wir einen schönen Abschnitt, Kapitel 8, wo es dann heißt, Vers 30, damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, ein Altar auf dem Berg Ebal. Vers 31 weiter, am Ende, sie opferten darauf dem Herrn Brandopfer und schlachteten Friedensopfer. Vers 33, standen die Richter und die Vorsteher an dieser und jener Seite der Lade, den Priestern, den Leviten gegenüber, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, der Fremde wie der Einheimische, die eine Hälfte gegen den Berg Gerizim, die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin. Wie Mose, der Knecht des Herrn, im Anfang geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Und danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen, den Fluch, nach allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte. Und dann am Ende heißt es, samt den Frauen und den kleinen Kindern, und dem Fremden, der in ihrer Mitte wohnt. Da stehen sie alle. Erinnert uns eigentlich an die Geschichte, wo Esra aus dem Wort Gottes liest, glaube ich, in Nehemia 8. Das Böse ist hinausgetan. Könnt ihr mir vorstellen, alle haben sich vor Gott geprüft. Das Licht Gottes hat gewaltig geschienen hinein in das Volk Gottes. Sie sind vor dem Wort Gottes bloßgestellt worden, haben ihre Sünden bekannt und jetzt stehen sie hier und sie opfern. Josua ist da, der groß gemacht worden ist, wie wir gelesen haben in Josua 3. Christus ist plötzlich die Person, dieser wunderbare Heiland der Welt, der Retter steht dort. Dann heißt es hier, dass sie nach allem tun wollen, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Es war kein Wort von allem, das Josua nicht geredet hatte. Und das Volk hörte zu. Wünschte manchmal, dieses Wort würde überall in den Versammlungen, Gemeinden oder was auch immer mal gelesen werden. Nach allem. Hatte Gott übrigens Josua nicht genau das gesagt? Am Anfang dieses Buches, Kapitel 1, Vers 7, sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht ab zur Rechten noch zur Linken, damit es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Und dann Vers 8 am Ende, dann wirst du, oder Vers 8 in der Mitte, damit du darauf achtest zu tun, nach allem, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben, dann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, fürchte dich nicht. Übrigens, in der Elberfelder Übersetzung, soweit ich weiß, ist das Wort Erfolg hier das einzige Mal, wo das Wort Erfolg gebraucht wird in der Bibel. Also im Hebräischen ist es nicht so. Da wird das oft auch mit Gelingen übersetzt, das steht an vielen anderen Stellen auch. Aber hier in der Übersetzung, das einzige Mal, wo Erfolg gebraucht wird, steht es in Verbindung damit, dass das Volk alles tut, was Gott gesagt und nichts auslässt. Nicht die schönen Seiten, wie ich mal mit jedem über die Bergpredigt sprach. Ja, die Bergpredigt, das wäre eine wunderbare Botschaft des Jesus von Nazareth. Ja, sag ich, das finde ich auch. Dann habe ich dem gesagt, besonders auch diese Stelle, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das auf der steht es da auch? Jo. Darf ich Sie fragen, ob Sie ein reines Herz haben? Und er hatte dann so Vorstellungen von Friede und von Liebe. Das ist heute Friede, Liebe, Wahrheit nicht mehr so sehr, Gehorsam nicht mehr, Strafe nicht mehr. Ja? Postmoderne Philosophie gebraucht diese Begriffe nicht mehr. Nach allem, was dort steht. Erfolg wirst du haben nach allem. Das eventorientierte Christentum scheint ein erfolgsorientiertes Christentum zu sein. Es ist in Wirklichkeit der Abgrund, der kommen wird, um Menschen zwar zu vereinigen, aber nicht durch Gottes Geist. Erfolg. Paulus in 2. Timotheus 4 sagt, alle haben mich verlassen. Waren nur noch ein paar bei ihm, ja. Timotheus hat einen Brief geschrieben, sagt, soll einen Mantel mitbringen. Lukas. Kein eventorientiertes Christentum. Ein bibelorientiertes Christentum. Ein christusorientiertes Christentum. Das ist entscheidend. Und hier ist es so schön, dieses zweimalige Wiederholen nach allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hat. Ich wurde mal eingeladen zu einem Vortrag und dann habe ich gesagt, also ich komme nur, wenn ich frei bin, das ganze Wort Gottes zu sagen, weil ich die Gewohnheit habe, wenn ich frei bin, ein Thema zu wählen, dass ich auch über alles spreche. Und dann hat man hier gleich gesagt, also Punkt 1, über ein bestimmtes Thema, wir haben auch jemanden, der vertritt die Allversöhnung, also darüber bitte nicht sprechen. Da sage ich, nee, tut mir leid, das geht gar nicht. Also schön, nicht, wenn man so eingeladen wird. Wisst ihr, was schön ist? Wenn man vor Gott offen ist und seinem Weg folgen darf, das ist schön. Nicht indem man Redeverbot gibt. Man kann sich ja über alles austauschen. Ja? Wenn man etwas Falsches gesagt hat, muss man das korrigieren. Ja? Wenn ich heute Abend was Falsches sage, muss ich das korrigieren. Aber den Mund verbieten, das finden wir nur in Titus 1, wenn jemand ein Schwätzer ist. Ne? Da sollte man in der Tat öfter mal den Mund verbieten. Wunderbarer Herr, der uns sein Wort gegeben hat und hier vor der Lade des Bundes des Herrn, auf dem Berg Ebal, dieser Berg, Verbindung mit Gerizim, wo Fluch und Segen ausgesprochen werden sollte. Richter Kapitel 20. Richter Kapitel 20. Da heißt es in Vers 26, da zogen alle Kinder Israel und das ganze Volk hinauf und kamen nach Bethel und sie weinten und blieben dort vor dem Herrn, fasteten an jedem Tag bis zum Abend. Und sie opferten Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Die Kinder Israel befragten den Herrn, denn die Lade des Bundes Gottes war dort in jenen Tagen. Vers 28 in der Mitte, soll ich wieder ausziehen zum Kampf mit den Kindern meines Bruders Benjamin oder soll ich aufhören? Der Herr sprach, zieht hinauf, denn morgen werde ich ihn in deine Hand geben. Eine schreckliche Sünde ist geschehen im Stamm Benjamin. Und dann hat jemand diese Frau da, die so elendig vergewaltigt wurde, in 12 Stücke zerteilt, also nicht sehr appetitlich, nicht? Aber es ist einfach so gewesen. Deswegen hat das Volk Israel auch gesagt, es ist ja überhaupt nicht in Israel geschehen, so eine schreckliche Sache. Und alle Stämme bekamen damit, was passiert ist. Die Stämme versammelten sich, heißt es glaube ich dreimal, wie ein Mann, haben Benjamin zur Rede gestellt und haben gesagt, Benjamin, gib die Leute heraus, die das gemacht haben, wir müssen Zucht üben. Sie waren ganz energisch und es war auch berichtigt. Lesen wir den nicht? Ich weiß nicht, 6, 8 Mal im 5. Buch Mose. Tut das Böse aus eurer Mitte hinaus. 1. Mal in 5. Mose 13. Tut das Böse aus eurer Mitte hinaus. Wird das nicht angewandt in 1. Korinther Kapitel 5? Nur nicht mit einem sächlichen Geschlechtswort, sondern mit einem männlichen.
tut den Bösen von euch selbst hinaus. Gibt es noch so etwas wie Zucht in der Versammlung, in der Gemeinde? Auf einer Klassenfahrt sprach ich mal mit Schülern, die kamen aus einer bestimmten Richtung. Die hatten überhaupt noch nie gehört, dass es so etwas gibt wie Bezeichnung, dass jemand ausgeschlossen wird. Dann habe ich dem damals im 16-, 17-jährigen Schüler gesagt, dann sind die ja bei euch, gibt es ja nur überall liebe Menschen. Ne? Dann sagt er, ja, aber das gibt es doch überhaupt nicht. Gott ist doch ein liebender Vater und da muss man dem helfen, seelsorgerlich, dass die Sachen wieder in Ordnung kommen. Der konnte überhaupt nicht begreifen, zwar ein sehr, sehr kluger und auch geistig schon recht gut entwickelter Schüler, der konnte überhaupt nicht begreifen, dass es überhaupt sowas gibt. Und als ich ihm das vorgelesen habe, da kriegte er richtige Probleme. Er hat nie so etwas gehört. Ging in die Jugendstunden, ging in die Bibelstunden, hatte entschiedene Eltern. Keine Ahnung. Wir sind alle so lieb heute. Unendlich lieb, nicht? So treu, so gehorsam. Alles nicht mehr nötig. Doch, es ist nötig. Aber jetzt kommt die große Frage. Die Israeliten hatten ein klares Urteil. Ich habe das in meinem Leben auch oft gemerkt. Man hat ein klares Urteil über eine Sache, aber jetzt kommt der Augenblick, dieses Urteil anzuwenden. Was brauchen wir denn dann? Dann brauchen wir Weisheit. Und die fehlt. Jedenfalls mir oft. Und dann sagt Jakobus in Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand Weisheit mangelt, so bitte er von Gott. So bitte er von Gott. Was tun jetzt hier die Israeliten? Sie haben ein klares Urteil, waren entschieden, jetzt sofort loszuziehen. Dann befragen sie Gott in Kapitel 20, Vers 18. Sie befragten Gott, wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Kampf mit den Kindern Benjamin? Antwort des Herrn, Juda zuerst. Sie ziehen hinauf, 22.000 fallen. 22.000 Männer müssen sterben. Herr, du hast gesagt, Juda zuerst. Du hast noch einen Sieg gegeben. Warum fallen wir? Warum werden wir besiegt? Hast du denn nicht geredet? Haben wir dich nicht befragt? Herr, ich habe dir so oft doch die Sache gesagt. Und jetzt sehe ich, dass alles schief läuft in meinem Leben. Was ist denn los? Ja genau, was ist los? Okay, machen wir das Nächste, nicht? Vers 23. Die Kinder Israel zogen auf, weinten vor dem Herrn bis zum Abend. Und sie befragten den Herrn und sprachen, soll ich wieder ausrücken zum Kampf mit den Kindern meines Bruders Benjamin? Und der Herr sprach, zieht gegen ihn hinauf. Ja, jetzt ist ja alles klar. Sie weinen ja sogar. Da kommen ja Ströme Wassers aus den Augen. Vers 25. Und sie streckten, die Gibeoniter streckten wiederum unter den Kindern Israel 18.000 Mann zu Boden. Kein Sieg. Sie konnten nicht sagen, dies ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube, nicht? Dies ist der Verlust, den wir erleiden. Was ist los? Wir schauen mal nach Richter 20, Vers 12. Und die Stämme Israels sandten Männer zu allen Geschlechtern Benjamins und sprachen, was ist das für Böses, das unter euch geschehen ist? Gebt die Männer, die Söhne Belials, heraus, die in Gibeah sind, dass wir sie töten und das Böse aus Israel wegschaffen. Vollkommen in Übereinstimmung mit 5. Mose 13 und folgenden. Was ist denn der Fehler hier? Wäre jetzt mal schön, ne? So eine Prüfung zu machen oder eine Abfrage zu machen. Was ist der Fehler gewesen? Ich habe hier mal ganz dick unterstrichen, das unter euch geschehen ist. Gehörte Benjamin eigentlich nicht zu Israel? Gesinnungsmäßig haben sie sich bereits innerlich distanziert von diesem Stamm Benjamin, als ob er schon gar nicht mehr zu ihnen gehört. Als sie den ersten Verlust erlitten, haben sie da vielleicht schon manches gemerkt? Jedenfalls weinen sie, Punkt 1. Und zweitens, Vers 23, zum Kampf mit den Kindern meines Bruders Benjamin. Hier sagt er, mein Bruder. Und Gott sagt, zieht hin. Aber sie haben hier wieder einen Verlust erlitten. Was war denn das Problem noch? Gab es noch etwas? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat jemand eine Antwort darauf. Jedenfalls heißt es dann in Vers 26, dass sie nach Bethel kamen und sie weinten dort und sie fasteten, sie opferten Brand- und Friedensopfer vor dem Herrn. Weinen, fasten, eine echte Demütigung und sie bringen ein Opfer, wir bringen Opfer da und die Lade ist da, Christus ist da sozusagen. Als ob der Geist Gottes sagen möchte, durch die Gegenwart der Lade anerkenne ich das, was jetzt in euren Herzen ist. Denn ich wohne zwischen den Cherubim, dort über dem Deckel, das ist mein Thron. Jetzt sehe ich, dass es echt ist. Und jetzt gibt es einen kleinen Unterschied in Vers 27. Die Kinder Israel befragten den Herrn, denn die Lade des Bundes des Gottes war dort in jenen Tagen. Vers 28 in der Mitte. Soll ich wieder ausziehen zum Kampf mit den Kindern meines Bruders Benjamin? Ganz klar, meines Bruders Benjamin. Oder, jetzt kommt der Punkt, oder soll ich aufhören? Oder sagst du aus irgendeinem uns unbekannten Grund, dass es tatsächlich eine Alternative gibt, die wir bisher nicht gesehen haben? Wir haben uns eingeschossen, wir müssen jetzt reagieren, wir müssen kämpfen und wir haben Verlust erlitten. Irgendwas kann doch bei uns nicht in Ordnung sein. Deswegen bringen wir Brandopfer und Friedensopfer. Bitte antworte uns Gott. Sollen wir aufhören? Wir sind auch bereit aufzuhören. Und jetzt kommt Gottes Antwort. Und Gottes Antwort lautet, zieht hinauf, denn morgen werde ich ihn in deine Hand geben. Was ist der Unterschied zwischen den ersten beiden Antworten und dieser dritten Antwort? Der Unterschied ist, dass es eine Verheißung gibt. Bei dem ersten war es ein Auftrag, ein Befehl, zieht hin. Und beim letzten ist neben dem Auftrag eine Verheißung. Übrigens das Gleiche hat in 1. Samuel 23 David erlebt, als er gegen die, glaube ich, Philister zog. Beim ersten Mal hat Gott einen Auftrag gegeben und David hat gemerkt, mein Volk, meine Leute wollen nicht mitziehen. Die sind noch nicht bereit, weil es Feiglinge. Nein, das hat er nicht gedacht. Dann befragt er den Herrn noch einmal. Und dann gibt der Herr ihm eine Antwort plus Verheißung. Und dann zieht er hin und dann gab es Sieg. Wir müssen manchmal, liebe Geschwister, etwas länger im Gebet verharren, bis der Geist Gottes in uns unsere Blicke auf den Herrn Jesus richtet und nicht auf die Menschen. Nicht auf die Umstände, auch nicht auf das Böse. Kennt ihr so etwas? Also ich habe das oft, ich fixiere mich dann auf das Böse, was geschehen ist und sehe, dass die Bibel darüber ein klares Urteil spricht und jetzt denke ich, jetzt muss ich auch durch. Kennt ihr sowas? Aber Gott hat noch keinen Auftrag gegeben. Ich hatte mal eine ganz schwierige Situation in meiner früheren Heimatversammlung. Und es war etwas passiert, was ganz klar ausschlusswürdig war. Ist ja sogar einer da, jetzt erzähle ich was. Aber macht nichts, ja. Und jetzt haben wir jetzt einen Zeuge dabei. Und dann habe ich darüber gebetet. Mir war ganz klar, hier ist Sünde im Spiel. Und dann stand ich innerlich, ich habe das auch öfter mal öffentlich oder einmal mindestens öffentlich gesagt, habe auch mit Brüdern dort gesprochen. Und dann war ich innerlich so weit, dass ich dachte, ich werde die Versammlung hier verlassen. Nach meiner Konferenz in Hückeswagen und ich dachte, ich will mal mit Bruder Heikop sprechen. Und der damals immer bei so einem Landwirt dort übernachtet, weiß ich, ja, also übernachtet oder zumindest Mittag gegessen. Und ich bin dorthin gegangen, habe ihn gefragt, ob ich mal Mittag zu ihm kommen dürfte. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, es ist sehr schlimm. Wenn das denn so ist, das ist wirklich böse. Und dann sagt er zu mir, als er so meinen Ton hörte, hast du schon mal darüber mit dem Herrn gesprochen, dass solch eine Sünde auch in deinem eigenen Leben vorkommen könnte? Ich war, glaube ich, 25 oder weiß nicht so ungefähr. Da habe ich gedacht, wie? Nee, habe ich innerlich gedacht, ich habe das nicht gesagt, das sagt man nicht, ne?
denkt man dann, na sowas, nee. Und dann sagt er, wenn du das noch nicht vor dem Herrn bekannt hast, dass du und dass ich, dass wir zu allem Bösen fähig sind, dann hast du nicht die Gesinnung Christi, um diese Sachen gottgemäß auf geistliche Weise durch Gottes Geist anzupacken. Das war mir eine Lektion. Einige Wochen später fuhr ich mit dem Auto zu meiner Verlobungsfeier und dann verunglückte ich. Meine Verlobte war tot. Dann kam ein Bruder zu mir und sagte, du bist doch gefahren. Bist du jetzt eigentlich ein Mörder? Dann habe ich die Sache vor dem Herrn ausgebreitet. Und nach längerer Zeit, da hat der Herr auf seine Weise damals die Sache geregelt. Indem er einfach einen Bruder dorthin schickte, der von nichts wusste und der sich dann mit diesen Sachen beschäftigte. Und soweit ich weiß, sind dann die Brüder damals zu einer Gebetsstunde zusammengekommen und haben das vor dem Herrn bekannt. Und die Dinge wurden dann gottgemäß geordnet. Das ist mir eine wichtige Lektion gewesen. Das Böse müssen wir als Böse erkennen. Jesaja 5 sagt, wehe denen, die das Böse gutheißen und das Gute böse. Aber das Böse muss behandelt werden in der Gesinnung Christi. Und das ist die Lektion, die wir ein ganzes Leben hindurch lernen müssen. Und das haben wir hier. Den Herrn befragen, dreimal, und warten auf eine Antwort. Und warum treffen wir uns denn nicht öfter zum Gebet, wenn wir einen schweren Fall haben? Warum fasten wir denn nicht? Warum rufen wir denn nicht zum Herrn und bleiben so lange liegen vor Gott auf unseren Knien, bis er antwortet? Haben wir denn einen toten Gott? Nein, wir haben einen lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott antwortet konkret, so wie er hier geantwortet hat. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen in unserem Leben. Dass der Herr, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, dass wir sozusagen die Bundeslade holen, uns niederwerfen vor unserem Herrn, dieser wahren Bundeslade, und dann erleben, wie er antwortet, und zwar antwortet, indem er eine Verheißung gibt. Und vielleicht hat Gott auch für dich einen Weg. Du bist vielleicht in einer schweren Entscheidung, weißt nicht, was du tun sollst. Dann warte so lange auf den Herrn, bis er eine Antwort gibt. Ich lernte jetzt einen jungen Bruder kennen, der in eine Mission nach Brasilien gegangen ist und dort einen Stamm aufsuchen will, der nie was vom Evangelium gehört hat, ganz abseits ist. Und auf ganz wundersame Weise, wie er mir erzählt hat, hat er diesen Auftrag bekommen. Und dann hat er mir ganz, das war so richtig schön, glaube ich, 26 Jahre alt, ja. Dann hat er gesagt, aber ich warte darauf, dass der Herr mir einen ganz konkreten Wink gibt, wie er das bisher in vielen Umständen gemacht hat. Und dann werde ich gehen, egal, und wenn ich mein Leben ausgießen muss, als ein Opfer für mein Heiland. Das ist er wert. Und vor ein paar Wochen habe ich jetzt die Mail gekriegt, schreibt der liebe Andreas, ich habe die Antwort bekommen, der Herr hat gesprochen, jetzt gehe ich hin. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich weiß, der Herr schickt mich. Und ich bin unendlich glücklich. Obwohl er weiß, ich glaube, da sind noch Kannibalen und das ist ganz schlimm. Er hat ganz klare Wegweisung bekommen. Und das ist doch wunderbar, dass Gott solche Möglichkeiten schenkt. Und das wünschen, denke ich, wir uns alle, dass wir so unseren Herrn erleben und klare Wegweisung bekommen.